von meinem Gewinn, was ich damals aufgebaut habe, war eigentlich alles weg. Also erstmal bin ich der Meinung, dass wenn man eine Bilanz liest, ein normaler Mensch, also sich daraus nichts nehmen kann. Dass mein Job nicht mehr geben würde, aus irgendwelchen Gründen, würde ich sagen, ja, okay, so, ich habe so mal ein Ass im Ärmel, sage ich es einmal so, ne? Und könnte halt auch in dem Thema Börse da weitermachen, ne?
Frank, wie war es eigentlich, als du, oder wie war der Schritt für dich, dass du sagst, du fängst mit Börse an, du kommst irgendwann zu uns, jetzt bist du Regionalgruppenleiter in Zwickau. Was würdest du sagen, was waren da die größten Sprünge für dich in dieser Zeit? Also was waren so, auch so vielleicht, was für dich die größten Erkenntnisse waren?
Also ich fange vielleicht mal ganz vorne an, wie ich zur Börse gekommen bin. Das war eigentlich relativ einfach. So circa 2015 habe ich angefangen, mal Aktien zu kaufen.
Kennst du noch deine erste Aktie?
Ja, es war, also die ersten beiden waren die Apple, ganz klassisch, und auch die Tesla. Und die sind ja zu dem Zeitpunkt, die liefen gut, sind gestiegen. Ich habe auch mal nachgekauft. Eigentlich damals schon auch immer so kleine Rücksetzer gekauft, aber in dem Moment habe ich das gar nicht so für wahrgenommen, dass ich das so gemacht habe. Aber irgendwann kam dann Corona und da ging alles nach unten und mein Gewinn, was ich damals aufgebaut habe, war eigentlich alles weg. So, ich habe aber alles behalten, ich habe nichts verkauft, aber in dem Moment ist mir bewusst geworden erstmal, dass ich von dem Ganzen, was da passiert, keine Ahnung habe. So, und es kam Corona, sag mal, die ganze Wirtschaft war lahmgelegt, das ganze Leben war lahmgelegt. Ich saß zu Hause und habe überlegt, was machst du jetzt? Was könntest du denn noch machen, was einem auch Freude macht, ne? Was einem interessiert? Und da war für mich immer das Thema Börse. Und dadurch, dass wir uns ja schon kannten, habe ich mich halt mehr damit beschäftigt, bin halt dann zu dem Schluss gekommen, ich fange halt dieses Coaching an bei Jens Raabe Akademie. Und das hat mir erstmal die Augen geöffnet, ne? Dass man eigentlich mit relativ einfachen Dingen, mit einer einfachen Strategie, die man verfolgt, so mal Geld verdienen kann.
Darf ich noch mal ganz kurz unterbrechen an der Stelle? Und zwar, lass uns noch mal auf 2015 zurückgehen. Was war denn überhaupt der Auslöser, dass du gesagt hast, ich kaufe jetzt mal Aktien? Also wie, weil man wacht ja nicht mal früh auf und denkt, oh, ich werde jetzt mal Aktien kaufen, sondern was war so der Punkt, der dich dahin gebracht hat?
Eigentlich so war der Punkt, man hat durch Arbeit Geld auf dem Konto liegen und Tagesgeldkonto war damals noch relativ gut verzinst, aber nichtsdestotrotz hat man überlegt, oder ich habe überlegt, was kann man denn noch machen mit dem, ne? Und hört dann im Freundeskreis Aktien, man sieht das in den Medien und deswegen habe ich gesagt, okay, guckst halt mal nach Aktien. Und habe dann auch ganz klassisch bei der ING Aktiendepot eröffnet und dort Aktien gekauft. Ne? So,
Ja.
so, genau.
Gab's irgend so ein Buch oder irgendwas, was du am Anfang gelesen hast oder so, oder
Überhaupt nicht.
einfach?
Ich habe auch mein Leben lang noch keine Bücher gern gelesen am Anfang. Und habe jetzt tatsächlich dann mit der Börse angefangen, sag mal, Börsenbücher zu lesen. Weiter interessiert mich überhaupt nicht, also andere Bücher fasse ich überhaupt nicht an. Auch keine Romane und interessiert mich nicht, aber Börsenbücher lese ich mittlerweile sehr gern. Ja, also das, wo ich Wissen rausbekommen kann, was mich interessiert, wo ich am Ende einen Aha-Effekt habe. Und genau.
Ja, ich meine, wenn du jetzt sagst, du warst 2020, das war ja der schnellste Crash aller Zeiten, ne? Februar, März, und dann war es ja aber auch schon schnell wieder vorbei. Da war ja eigentlich so gar nicht diese Notwendigkeit da, was zu lernen, weil du warst ja dann, ich sag mal, wir waren ja alle abgelenkt, ne? Also durch was passiert denn da jetzt plötzlich in der Welt und alles ganz neu. Und wenn man im Mai hingeschaut hat, dann Mai, Juni, dann waren wir ja schon wieder fast da. Warum war trotzdem so dieses, ich habe überhaupt keine Ahnung. Warum ging es auch so schnell? Weil, also schnell bei dir diese Erkenntnis zu haben, weil bei mir war es ja so, ich habe ja von 96 bis 2000 genauso eine Situation gehabt wie du, irgendwas gekauft, alles lief, alles war super, dann fällt der ganze Mist in sich zusammen. Und ich hatte natürlich nicht die Erkenntnis, es liegt an mir, sondern ich habe gesagt, oh, die Märkte sind so rigged und alles ist Betrug und so weiter, ne? Also warum hast du so schnell diese Erkenntnis gehabt? Hängt es mit deinem Beruf zusammen? Oder bist du ein analytischer Mensch? Oder wie hast du das für dich so herausgefunden?
Naja, also ich wollte halt schon gern wissen, was mich noch interessiert im Leben, ne? Außer halt meinen Beruf. Und ich wollte aber jetzt auch nicht unbedingt einen Arbeitgeber wechseln oder in eine Selbstständigkeit gehen. Aber das Thema Börse hat mich halt schon immer interessiert. Und deswegen war für mich so der Punkt, okay, wenn du jetzt dich damit beschäftigen willst, dann mach es halt richtig, ne? Und das war für mich so der Entschluss. Und wie gesagt, also der Markt ging nach unten. Und dadurch, dass ja auch die gesamte Wirtschaft lahmgelegt war, man hatte ja in dem Moment auch keine andere Perspektive, dass man sagen könnte, selbst wenn ich die Branche wechsle, es war überall so.
Ja, so
Ne?
über
Man
gleich.
konnte ja auch nicht reisen und nichts, ne? Deswegen,
Ja.
man konnte auch nicht die Welt angucken, deswegen Börse, das konnte ich zu Hause machen und ich konnte Wissen aufbauen zu Hause. Genau.
Okay. So, und dann du bist zu uns gekommen, dann hast du angefangen. Was waren das so die ersten Dinge, die vielleicht anders waren, als wie du dir das vorher gedacht hast, wie Börse ist?
Also, was ich
Oder gab es
vor.
überhaupt solche Dinge?
Ja, also was ich überhaupt nicht so mir vor oder bewusst gemacht habe, ist, dass es da tatsächlich Strategien gibt, die man relativ leicht ausführen kann. Ich habe immer so gedacht, man muss viel lesen, viel News lesen, immer dranbleiben, sich mit Unternehmen beschäftigen. Und das ist es aber eigentlich jetzt gar nicht. Das war vielleicht früher mal so. Aber heutzutage reicht es, wenn man sich einen Chart anguckt, Charttechnik. Und dann kann man damit eigentlich schon ganz gut beginnen. Ne?
Jetzt wird es natürlich ganz viele, wenn man so eine Aussage jetzt hört, und es reicht, wenn man sich einen Chart anschaut, werden jetzt ganz viele sagen, nein, das stimmt nicht, und Warren hat auch gesagt, das geht nicht und so. Deswegen mal, worum geht es denn aus deiner Sicht heraus? Sind ja deine persönlichen Erfahrungen, du hast ja auch Erfolg damit. Also warum würdest du sagen, es ist überhaupt nicht notwendig, Bilanzen zu lesen oder sonst irgendwas?
Also erstmal bin ich der Meinung, dass wenn man eine Bilanz liest, ein normaler Mensch, also sich daraus nichts nehmen kann, ob das jetzt ein Invest ist für einen oder nicht. So, und was wir ja eigentlich machen ist, wir suchen uns durch diese Chartanalyse eine gewisse, sagen wir mal, Wahrscheinlichkeit raus. Ne? Also eine Aktie, die in einem Aufwärtstrend ist, da ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass sie steigt, als dass sie fällt. So, und diese Wahrscheinlichkeiten suchen wir uns raus, um halt unser Risiko möglichst gering zu halten. Und somit ist es eigentlich relativ einfach, weil man Regeln befolgt. Man muss sich die Regeln klar machen, man muss sie vielleicht auch mal aufschreiben und auch ab und zu mal kontrollieren. Aber im Prinzip verfolgt man Regeln, die sich auch schon etabliert haben. Ne? Das ist, ja.
Ich habe, was du gesagt hast, ist auch ganz wichtig. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Viele sagen, ja, ich bin fundamental. Und fundamental heißt dann, ich gehe auf irgendeine Seite wie finanzen.net oder irgendwas anderes, gucke mir dann drei Kennzahlen an, also Umsatz und KGV und irgend sowas. Und dann denken sie, sie haben das Ganze fundamental analysiert. Aber ich glaube auch, so wie du es gesagt hast, ich schätze mal, 99% der Menschen sind nicht in der Lage, eine Bilanz zu lesen. Und nahezu 100% aller Menschen, uns beide eingeschlossen, sind nicht in der Lage, die Bilanz eines internationalen Konzerns zu lesen. Weil das ist ja so ein Ding und das ist ja so geschrieben, das verstehst du wirklich nur, wenn du das studiert hast und wenn du drin bist. Und also ich glaube, die Masse der Menschen kann das überhaupt nicht greifen und wir sind halt keine Warren Buffetts. Das muss man einfach dazu sagen.
Ja,
Na?
das stimmt.
So. Dann bist du ja zu uns gekommen und ich weiß noch, du hattest am Anfang, weil ich habe dann auch immer, du hast mir mal ein Screenshot, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger durch unsere Kinder. Dann habe ich immer mal auch so Screenshots von dir gesehen. Du hattest ja am Anfang wirklich spektakuläre Erfolge dann auch, ne? Und jetzt wird es aber auch mal Punkte gegeben haben, wo das dann nicht so war, wo es auch mal wieder ein bisschen in die andere Richtung ging. Wie war das für dich auch so von der Emotion her?
Also erstmal die Emotionen, wenn das Depot nach oben geht, ist natürlich erstmal definitiv eine andere, als wenn es nach unten geht. Und man freut sich natürlich, wenn das Depot wächst und fragt sich auch in dem Moment, okay, wo geht das jetzt hin? Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Aber der Markt zeigt eben halt auch, dass es halt nicht so ist. Ne? Und es gibt halt auch wirklich Momente, wo es halt eine längere Zeit nach unten geht, obwohl, also wo mein Depot nach unten geht, obwohl halt der Markt auch nach oben geht. Ne? Und das ist eigentlich dann ein Zeichen, dass dann halt in dem Moment mein Depot falsch aufgestellt ist. Und da muss man halt dann wirklich gucken. Und das ist tatsächlich dann auch nicht so leicht, dann da sag mal, die richtigen Handgriffe dann zu machen und sich auch mal von der einen oder anderen Aktie sag mal, zu verabschieden. Weil mir geht es oftmals so, und ich denke, das ist auch generell so, wenn man sich für eine Aktie entscheidet, kauft man ja oftmals auch eine Story. Also wenn man sagt, man kauft eine Apple-Aktie, dann weiß man, kennt man das Produkt, was dahinter steht, ne? Das iPhone, Mac, das Produkt gefällt einem. Ne? So, und also ich bin der Meinung, die meisten kaufen halt eine Story dahinter. Ne? Man kauft die Story Nvidia. Und mir ging es da oft mal so, dass die Story zwar noch intakt war, aber halt der Aktientrend teilweise gedreht hat. Nicht jetzt dramatisch. Ja. Und da fällt es mir tatsächlich auch heute noch schwer, das manchmal so diesen Punkt zu erkennen, jetzt ist erstmal vorbei.
Ja. Ja.
Zwar nicht für immer, aber für eine gewisse Zeit, mal ein, zwei Monate. Und diesen Switch halt zu kriegen, ich muss jetzt erstmal da raus oder kann jetzt da nicht große Gewinne erwarten, sondern muss halt mich umgucken. Ne? Diese klassische Rotation. Ne?
Ja, ich glaube übrigens, dass die meisten Menschen tatsächlich ausschließlich eine Story kaufen und diese Story ja aber auch nicht selber kreieren, sondern übernehmen. Mhm. Also nehmen wir mal, jetzt, du hast es schön gerade gesagt, Nvidia, da kennen wir ja alle ein paar Fakten. Ne? Wir wissen, das teuerste Unternehmen der Welt, die stellen irgendwelche Chips her, die wahrscheinlich momentan so gefragt sind, dass die eine 80-prozentige Marge haben und jeder nach diesen Dingern rennt und dass die irgendwas sehr, sehr Geniales machen. Aber auch da, wenn man wieder ehrlich ist, wenn man jemand, der da mit voller Begeisterung darüber erzählt, wenn man den mal fragen würde, erklär mir doch mal, was machen denn diese Chips und worin unterscheiden sich denn Chips von Nvidia, vielleicht von denen von AMD oder von Google? Das kann ja die Masse überhaupt nicht erklären. Und auch hier wieder uns eingeschlossen. Ich kann es auch nicht erklären. Ja? Und deswegen, ich weiß nicht, ob das auch aufgefallen ist, wir scannen ja auch noch oder wir screenen ja noch Aktien und manchmal kauft man eine Aktie, weil die im Screener auftaucht und wo man nicht so wo man nicht so diese Story hat, ne, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Versicherung oder das ist jetzt irgendeine Firma, aber man hat nicht so diese Story, die halt jeder kennt. Nvidia kennt halt jeder, Apple kennt halt jeder, Google kennt halt jeder, aber dann hast du irgendwie eine andere Firma, die wo du weißt, okay, die machen jetzt Software oder die machen jetzt von mir aus Tabak oder die machen sonst was, wo man nicht so eine Beziehung hat und das ist viel leichter dann auch sich mal von so einer Aktie zu trennen nach Regeln, weil man nicht so sagt, ah, das ist ja die Nvidia, das ist ja die Apple oder so. Ja. Ja, also eigentlich wäre es ein Tipp zu sagen, handel nicht die Namen, die du kennst, sondern kauf nur Aktien, die du nicht kennst. Mhm. Ja, handelst du ausschließlich Aktien oder machst du auch Optionen oder Futures oder was? Wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt bei dir?
Also ich handle mittlerweile auch Rohstoffoptionen und Aktienoptionen. Also Aktienoptionen schon seit Beginn an und hatte ja dann irgendwann später noch den Future-Kurs mitgemacht und seitdem auch Rohstoffoptionen.
Ja.
Aber hauptsächlich ist schon das Geschäft Aktien und die Optionen mache ich eigentlich so, wenn die Gelegenheit da ist. Also nicht Gelegenheit meine ich jetzt nicht damit, ich habe jetzt Zeit, mir das anzugucken, sondern wenn ich halt nach den Regeln eine Gelegenheit sehe. Ne? Also da ist ein Kaufsignal oder ein Verkaufssignal, dann ist das für mich eine Gelegenheit, wo ich sage, okay, ich mache das jetzt.
Genau. Ja. Wie erkennst du solche Gelegenheiten? Also ich frage das jetzt für diejenigen, die jetzt sagen, hey, wie macht man denn das? Also gibt es da irgendwie, steht es in der Zeitung oder wie erkennst du das für dich? Also wie machst du das fest?
Also wenn ich jetzt mal bei den Rohstoffoptionen bleibe, also ich mache jede Woche meine Routine, meine Wochenroutine, gucke mir die Rohstoffe alle an. Und da gibt es ja diese klare Regel, wenn die Kurse über den Bollinger-Bändern schließen, dann ist das eine Art Trendwende-Signal. Und das ist eigentlich so dieses Signal, wo ich sage, das gucke ich mir an. Ne? Und entscheide dann in den laufenden Tagen, wie geht der Kurs weiter, ob ich dann da was tue oder nicht.
Mhm. Guckst du dir bei Rohstoffen auch so andere Dinge mit, also so Commitment of Traders, saisonale Muster, so Dinge, ist das für dich mit wichtig?
Also saisonale Muster auf alle Fälle.
Ja.
Diese Commitments of Trader gucke ich mir auch mit an, wobei das nicht immer unbedingt ausschlaggebend ist, muss ich jetzt sagen. Ich gucke tatsächlich schon fast mehr auf diese saisonale Muster, aber mehr aus dem Gedanke, wenn ich Rohstoffe handle, weil die ja sehr saisonal abhängig sind, also gerade auch wie Weizen.
Andere Zeiten beispielsweise, ne? Klar.
Da achte ich halt schon drauf. Oder halt gewisse Rohstoffe werden halt mehr im Winter gekauft. Ne? Mhm. Darauf achte ich halt schon. Ne?
Ja. Würdest du, wenn angenommen, du müsstest dich jetzt morgen entscheiden und du darfst nur noch Aktien und Aktienoptionen handeln oder nur noch Rohstoffe und Rohstoffoptionen? Für was würdest du dich entscheiden?
Wahrscheinlich für die Aktien.
Okay, warum?
Weil da die Story wieder ins Spiel kommt.
Okay.
Aber ich denke, mit einer Story kann ich mehr anfangen als mit einem Rohstoffpreis. Das ist vielleicht zu langweilig.
Ja, absolut. Ja. Also man sieht das ja jetzt, wir hatten jetzt seit langem mal wieder eine wirkliche Story im Rohstoffmarkt, nämlich bei Gold und Silber, ganz speziell bei Silber, ne? Silberknappheit gibt's nicht mehr und so weiter. Und das war ja auch eine Story. Die hat ja auch, das prüft ja auch keiner nach. Ne? Da erzählt einer was, in China gibt's das nicht mehr und jeder plappert's dann nach. Ob's stimmt oder nicht, weiß ja keiner. So, oder nur allerwenigsten können das wirklich nachvollziehen. Aber sonst, du liest halt keine Story über Weizen und du liest halt keine Story über Live Cattle oder sowas. Das ist eben, und im Aktienmarkt hast du quasi permanent irgendwo eine Story, ne? Das heißt, es Weltraum, SpaceX und dann hast du wieder jetzt der Tod der Softwareaktien und so. Das sind immer Stories und das macht natürlich dann auch schon ein bisschen mehr Spaß, ne? Wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, wo wir gemeinsam in New York und in Omaha waren. Und wir waren ja dann in New York an der New York Stock Exchange. Und wenn du das mal so siehst, was die Jungs da machen auf dem Parkett, ne? Und dann auch, als wir dann nach Omaha geflogen sind, bei Warren Buffett waren. Und du würdest das vergleichen mit dem, was du auch kennst von dir selber, von uns jetzt, und auch was andere private Händler machen. Wo würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen jemand, der Börsenhandel professionell macht, und damit meine ich gar nicht beruflich, sondern einfach, der es professionell angeht, und denjenigen, die so, ich sag mal, das sehr hobbymäßig angehen. Was ist da der größte Unterschied aus deiner Sicht heraus?
Also ich würde jetzt mal sagen, die handeln mit anderen Geldern, also vom Volumen her.
Offensichtlich.
Ja. Und somit fällt es denen wahrscheinlich auch schwerer, das Geld sag mal, zu investieren. Also als Privatanleger oder kleiner Händler ist es ja leicht für sich alleine eine Entscheidung zu treffen. So, und der Markt zeigt mir dahinterher, war meine Entscheidung gut oder schlecht. So, und ich kann ja auch relativ schnell eine Entscheidung treffen, dass ich das, sag mal, das Invest oder die Aktie wieder verkaufe, ne? Ist für mich ja nur ein Knopfdruck letztendlich, genau. Ne? Und ich denke schon, dass es für diese großen Investoren nicht so leicht ist, das solche Entscheidungen wieder einfach rückgängig zu machen, ne? Also dieses ständige rein raus, das wird bei denen wahrscheinlich nicht so funktionieren, vermutlich.
Ja. Und ich glaube, weißt du, was auch, glaube ich, noch ein großer Unterschied ist, wenn man sich so anschaut, so, wir haben ja dann Peter Tuckman getroffen und so weiter. Ich glaube, was man bei denen halt immer sieht, die sehen eben wirklich Börsenhandel als ein Business. Die sagen eben, hey, wir kaufen Aktien und wir verkaufen Aktien und wir machen das, weil wir Geld verdienen wollen damit. Und das ist unsere Berufung oder unser Beruf.
Ja.
Und die hören natürlich auch diese ganzen Stories. Aber die glauben nicht so sehr an diese Story, sondern die sagen, wir wissen, oder besser gesagt, die sagen, wir wissen, dass es eine Story ist und wir wissen, dass morgen die nächste kommt. Die sehen das also mehr aus dem professionellen Blickwinkel, wohingegen der Privatanleger, glaube ich, oftmals an die Story selber viel mehr glaubt, als diejenigen, die sie einfach nur die Wall Street halt kreiert oder so.
Ja. Ja?
Und die gehen halt einfach viel, wir haben das ja gesehen, auch in den Gesprächen, die wir da hatten, dass die Jungs halt einfach unglaublich professionell sind und ja auch erzählt haben, ja, dann kam 9-11, dann war das und dann war das und dann war alles wieder weg und dann mussten wir wieder das machen und dann hatten wir mal wieder ein Jahr lang, wo nichts ging und so, aber wir haben es halt immer weitergemacht. Und der Privatanleger ist da, glaube ich, viel emotionaler auch, als das eben so ein professioneller Händler da macht.
Ja, und ich denke, noch ein Punkt ist halt der Privatanleger, der denkt oftmals, also auch schließe ich mich mit ein, man kauft eine Aktie und sieht das ja langfristig. Ja, man sagt, man hält eine Aktie dann länger mal, wobei halt die großen Investoren oder die, wie du sagst, die wollen halt Geld verdienen, ne? Und die haben halt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe jetzt eine Aktie für viel Geld und halte die jetzt 10 Jahre, ne? Die wollen halt, dass das Geld halt auch sich bewegt.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch so ein Irrglaube. Warren Buffett hat ja mal gesagt auf einer Hauptversammlung, unser bevorzugtes Anlageziel ist für immer. Und jetzt schließen alle daraus, dass der jede Aktie kauft und für immer hält. Und das stimmt aber überhaupt nicht, sondern wenn man sich auch wirklich mal ein bisschen mit der Geschichte von Buffett beschäftigt, was ja auch niemand macht, ne, sondern immer nur sich so die Stücke rauszieht, die gerade für die eigene Argumentationskette passen, dann sieht man ja auch, dass der hat nur ganz, ganz wenige Aktien länger als 10 Jahre gehalten. Die meisten, der hat viele Aktien innerhalb von einem Jahr wieder verkauft. Das Einzige, was er eben immer länger gehalten hat, waren eigene Firmen. So, aber selbst da hat er ja, diese Firmen, diese Zeitungsgeschichten irgendwann mal verkauft, weil er einfach gesagt, hey, das ist vorbei, das läuft halt nicht mehr. Ich verstehe zwar nicht, wie online funktioniert, aber ich weiß, dass Zeitungen nicht mehr funktionieren, also hat er sie halt verkauft. Ja? Du bist ja, ich habe das am Anfang schon gesagt, du leitest unsere Regionalgruppe in Zwickau und damit hast du ja eigentlich einen guten Blick über die Teilnehmer, die schon länger dabei sind, so wie du selbst, aber natürlich auch diejenigen, die ganz neu und ganz frisch dazukommen. Was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen jemand, der das jetzt bei uns oder auch mit anderen oder der es einfach ein paar Jahre schon professionell macht, gegenüber jetzt einem Newbie, einem Neueinsteiger?
Als Anfänger, sage ich jetzt mal, ist erstmal der Unterschied, man muss erstmal Wissen aufbauen. Und wenn dann das Wissen aufgebaut ist, die Theorie, kommt es in die Praxis. Und da ist halt, dass halt viele Angst haben, erstmal was zu tun. Ne? Man lernt was Neues und man beginnt dann und dann natürlich möchte man dann Erfolg haben. Ne? Und man möchte auch nicht, dass es dann schief geht. Und das ist so die erste Hürde, ne? Erstmal ins Handeln kommen und auch vielleicht erstmal einen ersten Erfolg einfahren oder suchen, wo halt die länger dabei sind, halt schon routinierter sind. Ne? Und sagen, okay, fallen halt die Entscheidungen auch leichter. Ne? Wenn ich ein Signal sehe, dann drücke ich auf den Knopf, kauf's. Und wenn die Entscheidung falsch war, kann ich auch morgen wieder verkaufen. Ne? Und ich denke, das fällt halt den Anfängern halt schon noch schwerer. Wobei das halt eine Erfahrungssache, das kommt halt einfach. Ne? Das ist ein normaler Prozess.
Mhm.
Genau.
Warum ist dann so eine Gruppe, so eine Regionalgruppe dann auch hilfreich?
Weil man sich mit anderen austauschen kann. Also man kann seine Erfahrungen teilen, ob positiv oder negativ, die man oftmals mit Leuten in seinem normalen Umfeld nicht so teilen kann, weil die halt nicht das Verständnis haben. Ne? Und in gewisser Weise muss man halt auch selber so eine Erfahrung machen, um das zu verstehen. Also nur als Beispiel gesagt, man hat an der Börse Geld verloren, wo der eine sagen würde, ja, gehört dazu. Und der andere vielleicht aus dem privaten Umfeld sagt, das ist der halbe Weltuntergang. Ne?
Mhm. Ja, das stimmt. Also das halt, und das ist tatsächlich auch so diese Erfahrung, was du gerade gesagt hast. Du kannst eben auch nicht. Natürlich können wir alle auch von Erfahrungen anderer lernen, aber gewisse Erfahrungen muss man einfach selber machen. Also man kann man kann nicht sagen, okay, ich mache das nie, weil man muss es halt erlebt haben. Mhm. Ja, wir können alle über einen Crash reden, aber und dann wissen wir auch, okay, da passiert dann das und das ist alles aber nur technisch. Aber was wir eben nicht erzählen können und selbst wenn wir es hören, können wir es nicht nachfühlen, ist eben, was passiert dann in mir drin, diese Emotionalität, die man dann halt einfach hat.
Ja. Ja? Und was halt also ist, man macht ja diese Erfahrung nicht bewusst, sondern man lernt meistens aus den Fehlern.
Mhm.
Ne? Und man braucht eine gewisse Zeit erstmal, um diese Erfahrung zu sammeln, ne? Um die Fehler zu machen.
Ja.
Und am Anfang hat man halt diese Fehler noch nicht gemacht. Und oftmals hört man von anderen Leuten, die Fehler gemacht haben, aber kann es in dem Moment ja nicht fühlen.
Ja.
So, man fühlt es wirklich erst, wenn man auch mal einen Fehler gemacht hat.
Weißt du, das ist so ein bisschen so wie Elternschaft. Das ist so, wenn man sagt, okay, man hat keine Kinder und dann sagt man, okay, wenn man Kinder hat, dann du siehst die zum allerersten Mal, wenn sie geboren werden und dann entflammt was in dir und du liebst die bis ans Ende deines Lebens. Und das kannst du dir jetzt anhören, aber wenn du es nie erlebt hast, wenn du nie dabei warst, wenn du nie selber ein eigenes Kind gehabt hast, dann kannst du das nicht nachvollziehen.
Mhm.
Du kannst sagen, ja, ich kann mir das vorstellen, aber du kannst es eben nur vorstellen, du fühlst es halt nicht.
Ja.
Und hier ist es eben genauso. Was würdest du sagen, war für dich der größte Fehler, den du gemacht hast, der aber gleichzeitig auch ein großes Learning gebracht hat?
Ist eine schwierige Frage.
Du kannst auch sagen, ich habe noch nie Fehler gemacht.
Also tatsächlich ist es so, was eigentlich so der größte Fehler ist, der auch am meisten mit Geld kostet, ist, wenn man feststellt, oder wenn, so ging es mir auch, ich habe eine Aktie gekauft und der Trade ging nicht so auf, wie ich mir das gewünscht habe. Und man lässt den dann trotzdem laufen. Man hat immer noch die Hoffnung, ja, das wird schon. Aber meistens ist es ja so, es wird nicht. Man lässt es halt laufen und irgendwann wird halt der Verlust halt größer. Und das ist eigentlich so für mich, wo ich sage, persönlich schon der größte Fehler, den ich so gemacht habe.
Ja, weil man natürlich dann auch manchmal auch so ein bisschen geprägt ist. Du hattest auch am Anfang sowas gesagt, man hat gekauft und dann ging es runter, man hat es behalten. Und dann war natürlich auch gerade Corona, war da in der Beziehung dieser Corona-Crash, war für viele auch, denke ich, deswegen so gefährlich, weil man im Grunde so ein Learning hatte, meine Aktien zerlegt es jetzt gerade, wir gehen 30%, 40%, 50% runter und danach geht ja alles wieder nach oben. Also es ist ja alles wieder zurückgekommen. Und da ist natürlich das Learning, siehst du musst einfach nur durchhalten, du musst einfach nur dabei bleiben und buy and hold und Aktienmärkte steigen noch langfristig, bla bla bla. Und was man da gar, was einem gar nicht so bewusst ist, dass das eine absolute Sondersituation war, weil eben dann die Zentralbanken die Schleusen aufgemacht haben, gesagt haben, wir schütten so viel Geld in den Markt, da musste einfach alles wieder steigen. Aber wenn das mal anders käme, die Zentralbanken würden nicht so viel Geld in die Märkte schütten, dann könnte es auch mal sein, dass, wir kennen das ja auch, ne, Deutsche Telekom wird nie wieder den Hochkurs wahrscheinlich von aus dem Jahr 2000 erreichen. Die Citibank ist heute noch 70% unter dem Hoch von 2008 und so weiter. Also das gibt's ja immer wieder und das wird auch immer wieder passieren. Und eine Wirecard, die eben dann, da kannst du halt halten, wie du willst. Das kommt halt alles nie wieder. Ne? Frank, du kommst in eine Zeitkapsel und darfst dich nochmal zurückkatapultieren ins Jahr 2015 und triffst den dann 10 Jahre jüngeren Frank und hast eine Stunde Zeit und gibst dem ein paar Tipps. Und zwar jetzt nicht, kauf Bitcoin, kauf das und das, sondern so, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, wie er an der Börse agieren soll? Was soll er machen?
Also definitiv sich mit der Thematik näher beschäftigen. Also nicht einfach sagen, ich habe was gehört oder jemand anders hat was gekauft, ich mache das jetzt auch, sondern halt wirklich mit einer Strategie beschäftigen. Mhm. Also das würde ich dem Frank vor 10 Jahren mitgeben. Ne? Natürlich auch Bitcoin kaufen, ganz klar. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass man eine Strategie hat und auch versteht, was man da tut. Und ich werde oft gefragt von Leuten, was soll ich denn jetzt für eine Aktie kaufen? Und ich sage ganz oft oder eigentlich immer, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, weil das, was er eigentlich von mir hören will, er will eine Aktie haben, die er heute kauft und die er für sein Leben lang hält und er dadurch Millionär wird. Genau. Jetzt mal so runtergebrochen. Ja. Ne? Aber das weiß ich ja auch nicht. Ne? Sondern das Wichtige ist eigentlich, dass man eine Strategie hat und diese Strategie halt fortführt und das halt auch über einen längeren Zeitraum. Ne?
Das ist ja auch manchmal, da werden ja dann auch ganz, ganz viele Zeitraum verwechselt. Mhm. Ne? Also dass man, du könntest ja jetzt sagen, hey, ich kaufe jetzt heute die Aktie XY, weil du die Erwartungshaltung hast, dass die in den nächsten 3 Tagen steigt, dann willst du wieder verkaufen. Und er hört aber, kauft die Aktie XY und denkt, oh, der Frank hat gesagt, das ist die Aktie fürs nächste Jahrzehnt.
Genau.
Ja? Mhm. Okay. Abschließend ein Punkt noch, und zwar, du hast gesagt, du wolltest ja nicht den Job wechseln, du wolltest dich auch nicht selbstständig machen. Jetzt hast du ein paar Jahre Börsenerfahrung, hast du auch gute Erfolge dabei. Was ist für dich, welchen Vorteil hat dir Börse gebracht, jetzt mal unabhängig von dem rein, dass es halt mehr Geld auf dem Konto ist?
Also erstmal habe ich mich mit einer anderen Thematik beschäftigt. Ne? Mit einer Thematik, die mich halt interessiert hat, schon immer interessiert hat, und das macht mir Spaß. Mhm. Es ist, ich will nicht sagen, es ist jetzt ein Hobby, aber es macht mir einfach Spaß. Und so zusätzlich hast du schon das, sag mal, das Geld sag mal, angesprochen. Ja, das ist es eigentlich schon. Ne? Also das macht mir Spaß und
Fühlst du dich irgendwie freier, dass du sagst, okay, selbst wenn es jetzt mit dem Job nicht mehr geht oder wenn ich nicht mehr will, dann habe ich ja diese Alternative jetzt Börse?
Definitiv. Also ich bin da total entspannt. Also wenn jetzt es meinen Job nicht mehr geben würde, aus irgendwelchen Gründen, würde ich sagen, ja, okay, so, ich habe so mal ein Ass im Ärmel, sage ich es einmal so, ne? Und könnte halt auch in dem Thema Börse da weitermachen. Ne? Das ist natürlich dann auch vom Mindset her eine andere Sache, ne? Wenn man kein gesichertes Einkommen mehr hat, sondern man muss da halt nur noch von Börse leben. Das ist natürlich eine andere Sache. Aber man hat die Möglichkeit. Mhm. Und die Möglichkeit hatte ich vorher nicht. Und das finde ich halt an dem Thema Börse so interessant, weil es ist etwas, was man in der Schule nicht beigebracht bekommt. Und man lernt halt durch die Rabe Akademie etwas, was erstens einem keiner mehr wegnehmen kann. Es ist Wissen, was man sein Leben lang hat. Und man kriegt es nicht einfach irgendwo gelehrt. Man hat sich etwas geschaffen, was kein anderer einfach so hat.
Mhm. Ja. Ja, also für mich auch so immer so dieser Punkt, den ich auch bei vielen Mitgliedern immer feststelle, dass wir einfach viele sagen, okay, ich habe eben dann so diese Freiheit auch mal zu sagen, okay, wenn das eine nicht mehr ist, dann ich habe Spaß in meinem Job, ich mache das gern, aber wenn das mal nicht mehr wäre, dann geht auch nicht sofort wie für viele andere die Welt unter, weil die gar nichts mehr hätten. Und dann, hey, dann mache ich halt dann erstmal Börse, ich kann mir trotzdem vielleicht wieder einen Job suchen oder so.
Ja.
Aber dann habe ich, also ich gehe nicht komplett, bin von einem Tag auf den anderen broke, weil da nichts mehr kommt. Ne? Mhm. Okay, lieber Frank, danke für deine Zeit, dass du extra vorbeigekommen bist, dass wir sehr miteinander gern sprechen konnten. Und dann sehen wir uns. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mal mehr wissen wollt über die Regionalgruppen, wenn ihr mehr wissen wollt über die Jens Farbe Academy, Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann danke für deine Zeit. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut.
Tschüss.
Bye-bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können. Und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensrabe.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.